Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Gassi de Dijon. Dieses Prinzip sollte in der Schweiz Preise senken. Leider ist nichts draus geworden, sagt eine Studie des Bundes. Personenfreizügigkeit. Dieses Prinzip gibt nicht nur in der Schweiz zu reden, auch die EU debattiert darüber. Putin. Dieses Prinzip hat Putin heute stundenlang gelobt. Dabei plagen sein Russland viele Übel.
Das schlechte Investitionsklima, Korruption, Bürokratie. Es gibt viele Faktoren, die auch Einheimische davon abhalten, hier zu investieren.
Sagt der Wirtschaftskorrespondent in Moskau. Und so klingt Luxus. Dieses Geräusch kostet Zehntausende und ist auf Jahre hinaus ausverkauft. Besuch beim Uhrmacher Philippe Dufour. Echo der Zeit am Mikrofon, Roman Fillinger. Gassi de Dijon, der Name des französischen Johannisbeerlikörs, hat sich eingebürgert für das, was im Fachjargon als Abbau technischer Handelshemmnisse bezeichnet wird. Dieser Abbau soll den Handel erleichtern und für tiefere Preise sorgen. Vor 3 Jahren hat die Schweiz im Handel mit der EU dieses Gassi de Dijon-Prinzip eingeführt. Nun wurde erstmals Bilanz gezogen. Sie ist ernüchternd, Klaus Bonanomi.
Die Auswahl an Produkten ist breiter geworden. Und es kamen nicht, wie befürchtet, qualitativ minderwertige ausländische Lebensmittel auf den Schweizer Markt. Das heißt es in der Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Und auch die Preise in einigen Bereichen seien gesunken. Ein bisschen, wie Peter Ballaster sagt, der beim SECO für den Bericht zuständig ist.
Es kam zu einem Prozess der Rechtsangleichung. Und hier sehen wir in unseren Abklärungen durchaus gewisse preissenkende Wirkungen.
Genau beziffern könne man diese preissenkenden Wirkungen aber nicht. Klar sei bloß, sagt Ballaster, dass die Preise in der Schweiz nicht bloß wegen des Abbaus der Handelshemmnisse gesunken seien, sondern in erster Linie wegen des starken Frankens, der die Importe in den letzten Jahren deutlich verbilligt habe. Zudem habe man bei der Untersuchung festgestellt, dass die Importeure die Preisvorteile aus der Handelsliberalisierung nur zum Teil an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben hätten. Mit anderen Worten, der Abbau der Handelshemmnisse hat bei weitem nicht die 2 Milliarden Franken Einsparungen jährlich gebracht, die der Bundesrat seinerzeit in Aussicht gestellt hatte. Dies überrasche Sie nicht, meint Priska Birer-Haimo, die Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz.
Ich denke, die 2 Milliarden waren sicher eine sehr optimistische Schätzung, dass man dies erreichen würde, so viele Preissenkungen. Das Problem ist natürlich, wir haben Unternehmen, die schlicht und einfach teurere Produkte in die Schweiz liefern und ihre Währungsvorteile nicht weitergeben. Da müssen wir das Kartellrecht ganz klar verschärfen und mit Gassi de Dijon allein erreichen wir das nicht.
Das Thema bleibt aktuell. Im Parlament wird derzeit über eine Verschärfung des Kartellrechts diskutiert und andererseits auch über einen gegenläufigen Vorstoß des Bauernverbandes, der die Lebensmittel grundsätzlich ausnehmen möchte vom Gassi de Dijon-Prinzip.
Klaus Bonanomi. Thomas Mattis hat jetzt weitere Nachrichten des Tages.
Die UNO will vom Juli an im westafrikanischen Mali gut 12.000 Blauhelmsoldaten und Polizisten einsetzen. Das hat der Sicherheitsrat beschlossen. Mit der sogenannten Stabilisierungsmission sollen die islamistischen und separatistischen Aufständischen im Norden des Landes neutralisiert werden. Der Resolutionstext sieht vor, dass die UNO-Soldaten im Bedarfsfall von den französischen Truppen in Mali unterstützt werden. Russlands Präsident Putin hat den Prozess gegen Oppositionsführer Alexei Nawalny verteidigt. Putin sagte im russischen Fernsehen, Urteile erfolgten auf Grundlage des Gesetzes und nicht aus politischen Gründen. Leute, die gegen Korruption kämpften, müssten selbst eine weiße Weste haben. Nawalny drohen wegen Veruntreuung 10 Jahre Haft. Er bezeichnet die Vorwürfe gegen ihn als konstruiert und den Prozess als politisch motiviert. Regierungskritiker Nawalny ist bekannt für seinen Kampf gegen die Korruption in Russland. Knapp 18 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica hat sich der serbische Präsident Tomislav Nikolic dafür entschuldigt. In einem Interview mit dem bosnischen Fernsehen bat Nikolic darum, dass Serbien dieses Verbrechen verziehen werde. Das Massaker von Srebrenica wird von der internationalen Justiz als Völkermord eingestuft. Dabei waren im Juli 1995 rund 8000 bosnische Muslime getötet worden. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben über dem Mittelmeer eine Drohne abgeschossen. Das unbemannte Fluggerät sei wenige Kilometer vor der Küste nahe der Stadt Haifa abgeschossen worden. Die Drohne sei von der Hisbollah-Miliz in Libanon gekommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die israelische Armee eine Drohne abgeschossen, die vermutlich von der libanesischen Hisbollah-Miliz eingesetzt worden war. Der Arbeitskampf im dänischen Schulwesen geht zu Ende und damit enden auch die vierwöchigen Zwangsferien für fast 1 Million Schülerinnen und Schüler. Die dänische Regierung hat im Konflikt zwischen Lehrpersonal und Gemeinden eingegriffen und regelt die Arbeitszeiten der Pädagogen jetzt mit per Sondergesetz. Lehrerinnen und Lehrer hatten sich mit den Gemeinden über längere Unterrichtszeiten und flexiblere Arbeitszeiten gestritten. Die Bevölkerung in der Schweiz wächst weiter. Ende letzten Jahres lebten 8.037.000 Menschen im Land. Damit hat die Bevölkerung um gut 82.000 Personen zugenommen, verglichen mit dem Vorjahr. Diese Zahl entspricht etwa der Größe der Stadt Luzern. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, wuchs die Schweizer Bevölkerung aber nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor. Die Schweizer Textil- und Bekleidungsindustrie hat im vergangenen Jahr Einbußen in Kauf nehmen müssen. Die Exporte gingen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 6% zurück auf fast 3 Milliarden Franken. Als Gründe für die Einbußen nennt der Branchenverband die Verunsicherung in Europa und den starken Franken. Im vergangenen Jahr baute die Textil- und Bekleidungsindustrie in der Schweiz 1200 Vollzeitstellen ab. 5 Schweizer Sterbehilfeorganisationen kritisieren den Bund. Dessen Forschungsprogramm zum Thema Sterben sei unwissenschaftlich und voller moralisch-theologischer Ansichten. Gegenüber der Sterbehilfe sei es voreingenommen. Die Sterbehilfeorganisationen fordern nun, das Forschungsprogramm müsse unter neuer Führung neu aufgegleist werden. Das Programm mit dem Namen Lebensende wurde 2010 vom Bund in Auftrag gegeben und soll das Sterben in der Schweiz untersuchen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, der schloss bei 7.901 Punkten, das ist ein Plus von 0,5%, und in New York steht der Dow Jones Index bei 14.745 Punkten, ebenfalls im Plus von 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 23,03 gehandelt, der Dollar zu 94,67 Rappen. Und das Wetter? Morgen ist es oft bewölkt und vor allem im Westen und im Süden beginnt es zu regnen. Im Süden um 18 und im Norden rund 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Zu frei, das ist der Personenverkehr nicht nur der Schweiz. Wir berichten über europäische Bedenken und hinterfragen die Ventilklausel-Taktik des Bundesrats. Zu halbherzig, das sind die Reformen von Wladimir Putin. Wir sprechen über die russische Wirtschaft. Lehrer dürfen ihren Job nicht mehr weitervererben. Fortschritt in Mexiko. Die Präsidentin greift nach der Justiz. Rückschritt in Argentinien. Und 15 pro Jahr sind genug, sagt Philippe Dufour über seine teuren Uhren. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Der Bundesrat entschied gestern, die Personenfreizügigkeit mit der EU einzuschränken. Er weitete die Ventilklausel aus auf die 17 alten EU-Staaten. Brüssel war wenig erfreut. Aber auch in der Europäischen Union gibt die Personenfreizügigkeit zu reden. In einem Brief, der Radio SRF vorliegt, fordern Deutschland, Österreich, die Niederlande und Großbritannien, die Maßnahmen gegen den Missbrauch der Personenfreizügigkeit zu verschärfen. EU-Korrespondent Urs Bruder.
Auch die EU kennt noch so etwas wie Ventilklauseln, aber nur noch für die Bürger Rumäniens und Bulgariens und nur noch bis zum 31. Dezember. Ab dem Jahr 2014 gilt die Personenfreizügigkeit in der EU für alle 27 EU-Länder. Und daran wollen auch die Innenminister Deutschlands, Österreichs, der Niederlande und Großbritanniens nicht rütteln. Doch sie warnen vor zunehmendem Missbrauch. Es gebe gewisse Einwanderer, schreiben sie, die die Möglichkeiten der Personenfreizügigkeit nutzten, obwohl sie eigentlich gar nicht das Recht dazu hätten. Bei diesen gewissen Einwanderern, das weiß man in Brüssel, denkt zum Beispiel die deutsche Regierung an Roma. Und diese Einwanderer, fahren die Minister in ihrem Schreiben fort, stellten schon heute für manche Gemeinden und Städte eine große Belastung dar. Sie erwähnen insbesondere Schul-, Gesundheits- und Unterkunftskosten. Angesprochen auf den Brief relativiert ein EU-Kommissionssprecher.
La vaste majorité des gens qui se déplacent dans un autre État membre pour vivre, c'est pour travailler.
Die allermeisten EU-Bürger, die in ein anderes EU-Land ziehen, tun dies, um dort zu arbeiten. Und die EU-Regeln zur Personenfreizügigkeit lassen es nicht zu, dass man in ein anderes EU-Land zieht, um dort Sozialleistungen zu beziehen.
Die Regeln empêchent que des gens se déplacent vers un autre État membre uniquement pour avoir accès aux bénéfices sociaux.
Tatsächlich darf sich ein EU-Bürger in einem anderen EU-Land nur dauerhaft niederlassen, wenn er dort Arbeit hat oder genug Vermögen mitbringt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und Sozialhilfe kann man erst beziehen, wenn man im Gastland arbeitet. Und dennoch kommt es vor, dass EU-Bürger, zum Beispiel aus Rumänien, sich in einem anderen EU-Land niederlassen, zum Beispiel in Deutschland, obwohl sie keinen Job haben und kein Vermögen mitbringen. Und es kommt vor, dass sie soziale Einrichtungen nutzen, zum Beispiel Notschlafstellen oder Spitäler. Der deutsche Innenminister spricht in diesem Zusammenhang von Missbrauch. Er spricht davon, dass dies als Plünderung der deutschen Sozialkassen wahrgenommen werden könnte. Er sagt öffentlich, dass ab 2014, wenn die EU-Ventilklauseln für Rumänien und Bulgarien fallen, ein Flächenbrand drohe und dass Schlepperorganisationen dann wie Pilze aus dem Boden schießen könnten. Die EU-Kommission hingegen hat schon vor längerem Zahlen zu diesem beklagten Missbrauch der Personenfreizügigkeit gefordert. Vergeblich.
There are no figures in the letter. They mention the phenomenon, but there are no facts or figures.
Auch in diesem Brief gibt es einmal mehr keine Zahlen, so der Kommissionssprecher. Der Brief beschreibt ein Phänomen, sagt aber nicht, wie groß es ist. Solange sich das nicht ändert, stehen die Briefeschreiber im Verdacht, mit harten Worten gegen eine kleine ausländische Minderheit Wählerstimmen zu sammeln. Der Populismusverdacht drängt sich auch auf, weil ihr Brief zwar vieles andeutet, aber im Grunde nur eine konkrete Forderung stellt. Wer die Personenfreizügigkeit missbraucht, soll eine längere Einreisesperre kassieren. Derzeit kann man solche Einwanderer zwar ausweisen, aber sie dürfen schon am nächsten Tag wieder einreisen. Die EU-Kommission wollte ihre Position zur Forderung längerer Einreisesperren als Mittel gegen den Missbrauch der Personenfreizügigkeit heute noch nicht festlegen. Deutschland, Österreich, Großbritannien und die Niederlande möchten das Thema im Juni im Kreis aller 27 zuständigen EU-Minister diskutieren.
Urs Poderer aus Brüssel. Wenn der Bundesrat erklärt, wieso er die Ventilklausel anruft, ist viel von Glaubwürdigkeit die Rede. Aber wie glaubwürdig ist die bundesrätliche Politik wirklich? Oliver Washington hat Antworten gesucht.
Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut in der Politik. Doch wisst das, wenn jemand ein Versprechen zwar einhält, aber genau weiß und das sogar auch öffentlich sagt, dass es nicht viel bringt. Also so, wie das beim Entscheid zur Ventilklausel der Fall ist. Ist das glaubwürdig und schafft der Bundesrat so Vertrauen? Der Berner Politberater Mark Balsiger sagt:
Nehmen wir an, der Bundesrat hätte gestern verkündet, er rufe die Ventilklausel nicht an. Man hätte dem Bundesrat vorgeworfen, er sei nicht ehrlich, er habe das Volk angelogen in den letzten Jahren. Und so wie er jetzt entschieden hat, ist es natürlich nichts anderes wie ein Signal an das Volk, das Schweizer Volk. Und es ist eigentlich zu verstehen als Baldrian fürs Volk. Aber der Bundesrat hat nicht gelogen.
Der Bundesrat habe zwei Optionen gehabt. Entweder sei er ein Lügner oder jemand, der lediglich Symbolpolitik betreibe. Beide Optionen untergraben zwar die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in ihn, aber als Lügner dastehen wäre viel schlimmer gewesen.
Dann wäre er in einer Position der permanenten Verteidigung, der Rechtfertigung gewesen. Das kann es nicht sein, weil dieses Gremium muss neue Wege aufzeigen für die nächsten Jahre. Sonst sind die weiteren Abstimmungen, ich denke insbesondere an die Erweiterung auf Kroatien, sonst sind diese Abstimmungen nicht zu gewinnen.
Anders das Urteil von Ivan Rickenbacher. Auch er ist Politberater. Rickenbacher ist überzeugt, der Bundesrat dürfe keine Symbolpolitik betreiben. Der Bundesrat müsste offen bekennen, er habe sich im Jahr 2000 geirrt, als er bei der Abstimmung über die Personenfreizügigkeit gesagt habe, Befürchtungen vor einer massiven Einwanderung wären unbegründet. Er müsste auch sagen, dass die Ventilklausel nichts bringe und dass es andere Massnahmen brauche. So könnte er auch den Vorwurf der Lüge zurückweisen, sagt Rickenbacher.
Ich glaube, man würde der Bundesregierung insbesondere auf dem Hintergrund ihrer hohen Popularität, die sie heute hat, abnehmen, wenn der Bundesrat sagen würde, ja, die Voraussetzungen, die wir angenommen haben im Jahre 2000, die sind so nicht eingetroffen. Diese und jene Veränderungen haben sich ergeben. Wir machen heute diese Lagebeurteilung. Ich glaube, eine solche Ehrlichkeit würde angenommen.
In der politischen Mitverantwortung stand damals Franz Steinecke, nicht als Bundesrat, aber als FDP-Präsident. Soll der Bundesrat heute sagen, ja, er habe sich geirrt?
Aber diese Feststellungen waren aufgrund der damaligen Erfahrungen richtig.
Das wirtschaftliche Wachstum in der Schweiz mit den entsprechenden Konsequenzen sei einfach nicht vorstellbar gewesen.
Das hat man so nicht voraussehen können. Muss ich persönlich auch sagen, hätte ich nie gedacht, dass eine derartige Situation eintreten könnte, dass ein derartiger Bedarf nach Fachkräften beispielsweise in der Schweiz entsteht.
Aber auch Franz Steinecke stellt sich die Frage, was löst der Bundesrat mit seinem Entscheid aus?
Die einen haben das Gefühl, dass die Glaubwürdigkeit erhöht worden ist, indem ja die Ankündigungen jeweils gemacht worden sind, und die anderen glauben, dass es ein Eigengoal ist, weil man eben überrissene Forderungen damit legitimiert.
Und was ist Ihre Meinung?
Ich fürchte eher das Zweite.
Der Bundesrat sei zwar kein Lügner, aber weil die Ventilklausel nichts bringe, gebe der Bundesrat jenen Recht, welche die Einwanderung noch stärker einschränken wollen. Ein Eigentor also, Simonetta Sommaruga?
Das ist sicher kein Eigengoal. Der Bundesrat hat ja die Ventilklausel vor einem Jahr bereits angerufen und dort gesagt, es ist eine beschränkte, eine befristete Massnahme, eine Massnahme von vielen. Aber er hat diese in Aussicht gestellt. Jetzt hat er das gemacht, was er gesagt hat.
Auch der Justizministerin geht es um das Vertrauen. Sie hat gestern denn auch viel von weiteren Massnahmen gesprochen, um die Auswirkungen der Einwanderung abzufedern. Beispielsweise die Förderung von günstigem Wohnraum. Von diesen Massnahmen wird das Vertrauen in die bundesrätliche Politik abhängen. Denn Symbolpolitik alleine reicht nicht aus.
Der heiße Draht mit Wladimir Putin. Das gab's heute Nachmittag am russischen Fernsehen. 4 Stunden, 46 Minuten lang. Putin beantwortete in der Live-Show 85 sorgfältig ausgewählte Fragen. Russland-Korrespondent Peter Giesling hat sich das angesehen und den Fragemarathon für uns eingedampft.
Drei russische Fernsehkanäle haben die große Präsidentenshow heute Nachmittag live übertragen. Aber nur ganz wenige, vor allem Ausgewählte unter den mehreren hundert Teilnehmern durften dem Präsidenten dann auch eine Frage stellen. Die meisten Anwesenden im Studio oder an den verschiedenen Live-Schaltstellen im Land dienten der Kulisse. Die Regie sorgte dafür, dass dem Präsidenten vor allem wohlformulierte und keine allzu kritischen Fragen vorgelegt wurden. Trotzdem, immer wieder ging es dabei um die steigenden Preise, um fehlenden Wohnraum, um Probleme im Gesundheitswesen oder um schlechte Arbeitsverhältnisse. Ein Kriegsveteran, der aus Prochowka zugeschaltet wurde, gab Putin schließlich sein Mitgefühl zu verstehen. Sie tun mir irgendwie leid. 90% der Fragen, auf die Sie antworten müssen, beziehen sich auf soziale Probleme. Präsident Putin versuchte, sich nicht vom Konzept abbringen zu lassen. Nein, von einem schlechten Lebensstandard in Russland, von Wirtschaftsproblemen, könne keine Rede sein. Schauen Sie doch, meinte Putin beispielsweise, die Löhne bei uns steigen sogar schneller als die Arbeitsproduktivität. Da platzte der Landärztin Natalia Osipova aus dem Kuspass-Gebiet beinahe der Kragen. Dort, wo sie wohne, klagte sie, gebe es keine normale Verkehrsverbindungen. Zur Arbeitsstelle müsse sie jeden Tag 1,5 Stunden zu Fuß gehen. Und als Ärztin, die immer wieder Nothilfe leistet, bekomme ich nur gerade 3.500 Rubel im Monat. Das sind umgerechnet rund 110 Schweizer Franken. Präsident Putin versuchte abzuwiegeln. Zumindest gegen außen hin etwas irritiert gab sich dann Putin, als sich der ehemalige Finanzminister Alexei Kudrin zu Wort meldete. Einer, der zwar als getreuer Putins gilt, der aber mit Kritik am Wirtschaftskurs des Präsidenten nicht zurückhält. Unsere Wirtschaftsprobleme sind in diesem Jahr vor allem von Binnenproblemen bestimmt. Der Ölpreis liegt nach wie vor sehr hoch. Trotzdem aber ist das Wirtschaftswachstum äußerst niedrig. Schließlich wurde es jedenfalls für einen kurzen Moment noch etwas politischer. Alexei Venediktov, Chefredaktor des liberalen Radiosenders Echo Moskau, kritisierte Putins harten Umgang mit der russischen Opposition. Mit anderen Kollegen sehe ich doch, wie in ihrer dritten Amtszeit immer mehr stalinistische Methoden um sich greifen. Ich denke an die politischen Prozesse, an Pussy Riot, an den Oppositionspolitiker Nawalny, an die Gefangenen der Demonstration vom letzten Mai, ans NGO-Gesetz. Muss Russland im 21. Jahrhundert wirklich mit stalinistischen Methoden geführt werden? Putin behauptete, er suche vielmehr den permanenten Dialog mit der Opposition und überhaupt. Ich kann bei uns keine stalinistischen Elemente feststellen. Stalinismus ist mit Personenkult und Gesetzesverletzungen, mit Repression und Arbeitslager verbunden. Das alles gibt's bei uns nicht.
Peter Gisling hat sich die Putin-Show angesehen. In vielen Fragen an den Präsidenten ging es, wir haben es gehört, um die Wirtschaft. Die wächst zwar seit Jahren, aber das Wachstum hat sich deutlich verlangsamt. Ich habe Benjamin Triebe, Wirtschaftskorrespondent der NZZ in Moskau, gefragt, wie bedrohlich ist diese Verlangsamung für die russische Wirtschaft?
Nun, sie ist vor allen Dingen bedrohlich für den russischen Staat, der in der Vergangenheit häufig über die Staatsausgaben die Menschen in Russland bei Laune gehalten hat, durch das Erhöhen von Pensionen und Gehältern und Löhnen. Und jetzt hatten wir im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr hier nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1,1%. Das ist ein deutlicher Rückschritt. Also vor einem Jahr lag das Wachstum noch bei 4,8%. Und je weniger Geld es zu verteilen gibt, und dieses Geld kommt vor allen Dingen aus den Rohstoffexporten, desto bedrohlicher ist es dann in letzter Konsequenz auch für den Staat.
Heißt das, Russland ist am Rand einer Rezession?
Naja, für eine Rezession bräuchte schon einen längeren Zeitraum, in dem die Wirtschaft wirklich schrumpfen würde. Da sind wir noch nicht. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass das Wachstumstempo wieder etwas zulegt jetzt im weiteren Verlauf des Jahres. Aber es deutet doch vieles darauf hin, dass wir zumindest nicht die Wachstumsraten der Vorjahre erreichen werden und vor allen Dingen nicht das deutliche Wachstum, das Präsident Putin hatte, worauf er sich gestützt hat in den Jahren 2000 bis 2008, in seinen ersten beiden Amtszeiten, wo eben der Erdölpreis sehr stark zulegte und das dem Kreml volle Kassen bescherte, mit denen er sich großes Wohlwollen in der Bevölkerung sichern konnte.
Das heißt, wenn die Gas- und Ölpreise sinken würden, dann hätte nicht nur Russland, sondern auch Putin ein großes Problem.
Dann hätte Putin ein großes Problem, Russland, die russische Wirtschaft natürlich auch, die immer noch sehr abhängig ist von Rohstoffexporten. Erdöl und Gas machen etwa die Hälfte des Staatsbudgets aus und 2/3 aller Exporte. Und wenn sie dann noch die Metalle dazu nehmen, die Russland exportiert, dann bleibt nicht mehr viel übrig an Exportartikeln mit hoher Wertschöpfung, für die Russland im internationalen Markt Geld erzielen könnte. Also für Putin würde das relativ gefährlich und es ist auch so schon gefährlich im Moment, weil selbst bei dem hohen Niveau der Rohstoffexporte, das wir im Moment ja noch haben, die Preise sind ja noch relativ hoch, die Wirtschaft eben auch schon an ihre Grenzen stößt und das alte putinsche Wirtschaftsmodell damit ins Wanken kommt.
Und die Bevölkerung auch von einem sozialen Abstieg bedroht ist. Sie haben ja vorgesagt, Putin habe sehr viel in diese Staatsausgaben investiert.
Na, sozialer Abstieg, so schlimm muss man die Lage noch nicht zeichnen. Es reicht schon, wenn das Wachstumstempo insofern nachlässt. Denn breite Teile der Bevölkerung, gerade auf dem Land, leben noch von einem sehr niedrigen Einkommen. profitieren zwar eben von den Erhöhungen von Löhnen und Pensionen, aber können sich trotzdem nicht wirklich viel leisten. Russland hat auf dem Land immer noch ein Armutsproblem, anders als in den glitzernden Städten Moskau und St. Petersburg, wo es eine wachsende Mittelschicht gibt und auch durchaus Preisexzesse. Wenn also dieses Wachstum von Löhnen und von Einkommen nachlässt, aber gleichzeitig die Inflation relativ hoch bleibt, dann birgt das großes Potenzial für Unzufriedenheit.
Putin hat es heute hohen Staatsangestellten verboten, ihr Geld künftig im Ausland anzulegen. Wie bedrohlich ist denn diese Kapitalflucht für Russland?
Die Kapitalflucht ist ein grundsätzliches Übel, das man hier hat. Denn nicht nur Privatleute, sondern auch Unternehmen, auch Staatsunternehmen bringen ihr Geld lieber ins Ausland, als es in Russland zu belassen, als es in Russland zu investieren, und wickeln ihre Geschäfte eben über das Ausland ab. Das hat viele strukturelle Gründe, zum Beispiel die Rechtsunsicherheit hier in Russland, das schlechte Investitionsklima, den mangelnden Schutz von Eigentumsrechten, Korruption, Bürokratie. Es gibt viele Faktoren, die auch Einheimische davon abhalten, ihr Land wirklich hier zu investieren und für die Entwicklung Russlands arbeiten zu lassen. Und dieses Problem ist bekannt, aber natürlich bringt ein Gesetz, das jetzt Beamten verbietet, Konten im Ausland zu halten, nicht wirklich eine Abhilfe für dieses Problem. Das ist Symptombekämpfung. Sie passt natürlich in Putins national-konservative Rhetorik, die er forciert hat in den letzten Monaten, und bringt ihm vielleicht ein paar Wählerstimmen, aber sie löst bei weitem nicht das Problem.
Welche Reformen würden das Problem denn lösen?
Nun, da müsste Russland wirklich an vielen Punkten ansetzen. Zum einen die Rechtssicherheit für Investoren gewährleisten und klar machen, dass auch der russische Staat nicht, sobald er irgendwie seine Interessen gefährdet sieht, in den Wirtschaftskreislauf eingreifen kann. Denn der Mangel an privaten Investitionen ist eines der größten Übel, dem die russische Wirtschaft bisher nicht abhelfen kann.
Würde Putin das wirklich angehen, müsste er aber vielen Leuten auf die Füße treten, die ihm nahestehen.
Er müsste Leuten auf die Füße treten, die es sich in der bisherigen Machtstruktur durchaus bequem gemacht haben. Das ist so. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass Liberalisierung für Investoren, für Unternehmen ja auch Chancen eröffnen, Geld zu verdienen. Also Putin könnte seinem Land durchaus einen Gefallen tun und vielleicht auch sogar in gewisser Weise der verfahrenen Machtelite, die ihn stützt, wenn er langfristig mit Liberalisierung, mit Bürokratieabbau und Bekämpfung von Korruption Russland öffnet für Investitionen.
Benjamin Triebe berichtet für die NZZ über Wirtschaftsthemen aus Moskau. 18.27 Uhr ist es, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit wütenden Lehrern, einer machtgierigen Präsidentin und sehr teurem Tic-Tac. In Mexiko haben letzte Nacht nicht Schüler, sondern ihre Lehrer randaliert. Sie stürmten Büros der großen mexikanischen Parteien, schlugen Fenster ein, besprayten Wände. Der Grund für ihre Wut ist eine Bildungsreform, mit der die Macht der Lehrergewerkschaft eingeschränkt werden soll. Die ist nämlich in Mexiko ein Staat im Staat. Franco Battel.
Die Macht der Lehrergewerkschaft zeigt sich an einem einfachen Beispiel. Nur die Gewerkschaft weiß, wie viele Lehrer es in Mexiko tatsächlich gibt. Denn die Gewerkschaft stellt die Lehrer ein und zahlt die Löhne, obwohl das Geld dafür vom Staat kommt. Würde die Gewerkschaft ihren Job gut machen, würde sich daran vielleicht niemand stören. Aber das ist nicht der Fall. Die staatlichen Schulen sind miserabel. In vergleichenden Studien belegt Mexiko stets einen der weltweit hintersten Plätze. Wer es sich leisten kann, schickt seine Kinder auf Privatschulen. Der Bildungsnotstand hat einen Namen: Elba Esther Gordillo. Gordillo leitete die Lehrergewerkschaft 23 Jahre lang. Während dieser Zeit kamen und gingen 5 Präsidenten. Gordillo blieb. Offiziell lebte sie von einem bescheidenen Gewerkschaftslohn. Doch bescheiden war sie nie. Schmuck, teure Kleider, Limousinen, mehrere Apartments im Ausland. Das System Gordillo funktionierte, weil sie sich und ihre Gewerkschaft unentbehrlich gemacht hatte. Zuletzt hielt sich Gordillo eine eigene Partei, bei Wahlen war sie zuweilen das Zünglein an der Waage. Das alles nutzte sie schamlos dazu aus, ihre Pfründe zu verteidigen. Der Staat überwies der Gewerkschaft Milliarden, Transparenz gab es keine. Mit dem neuen Staatspräsidenten Enrique Peña Nieto könnte sich das ändern. Peña ist stark genug, um die Gewerkschaft herauszufordern und die Macht über das Bildungswesen wieder an den Staat zu ziehen. Zusammen mit der Opposition verabschiedete Peña eine Bildungsreform. Nur schon die Ziele dieser Reform zeigen, wie schlimm es steht. So sollen Lehrstellen nicht mehr käuflich sein und dürfen auch nicht mehr vererbt werden. Zudem plant die Regierung, die Qualität der Lehrer und des Unterrichts regelmäßig zu überprüfen, und Alba Esther Godillo wurde vor 2 Monaten verhaftet. Sie wird der schweren Korruption verdächtigt. Trotzdem, es wird Jahre dauern, diesen Staat im Staat zu demontieren. Zudem ist der eigentliche Staat äußerst anfällig für Korruption. Mexikos Wirtschaft ist in den letzten Jahren erstaunlich stark gewachsen. Manche sprechen gar vom aztekischen Tiger. Doch so viel ist sicher, ein Tiger ohne Schulbildung und Hirn wird nicht lange brüllen.
Franco Batte. Die argentinische Präsidentin spricht von der Demokratisierung der Justiz. Ihre Kritiker sagen, die Justizreform, welche die Regierungsmehrheit in der Abgeordnetenkammer beschlossen hat, sei im Gegenteil ein Rückbau der Demokratie. Auf jeden Fall ist die Unabhängigkeit der argentinischen Justiz heute bedenklich aufgeweicht worden. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Rechtsstaatlichkeit abzubauen war bis jetzt die Spezialität der Chávez-Regierung in Venezuela. Nun hat Argentinien gleichgezogen. Die Justizreform Christina Kirchners ist die am weitesten gehende Einschränkung der Demokratie, seit diese 1983 wieder auferstanden ist. Die mit knapper Mehrheit und gegen breiten Protest der Bevölkerung angenommene Reform unterstellt die Rechtsprechung weitgehend dem Willen der Regierung. Die Reformen betreffen die Justizaufsicht, ein Organ, das die Richter wählt und absetzt. Die Zahl seiner Mitglieder wird von 13 auf 19 erhöht und die Volkswahl eingeführt. Damit werde ein Demokratiedefizit in der Justiz ausgemerzt, argumentiert die Regierung. Aber sie unterschlägt, dass der offizielle Propagandaapparat zu steuern vermag, wer schließlich in die Aufsichtsbehörde gewählt wird. Auch deutet vieles darauf hin, dass die Kirchner Regierung eine gefügige Justiz will. Richter, die sich mit Urteilen unbeliebt machen, sind in Zukunft viel einfacher abzusetzen. Ferner werden alternative Kassationshöfe eingeführt. Es ist das Ziel, Rechtsstreitigkeiten nicht mehr in allen Fällen vom obersten Gerichtshof entscheiden zu lassen, seit diese Instanz mehrfach die Kirchner Regierung gestoppt hat. Das Reformpaket beinhaltet aber auch unumstrittene Neuerungen. Zum Beispiel müssen in Zukunft alle Richter ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Der breite Protest gegen die Justizreform hat gezeigt, dass der Graben zwischen dem Volk und der Kirchner Regierung immer tiefer wird. So tief, dass die Präsidentin bei den Wahlen im Oktober um ihre Parlamentsmehrheit bangen muss. Darum wollte Christina Kirchner die Justizreform unbedingt durchziehen. Jedenfalls dürften die Gerichte kein Hindernis mehr sein und die Regierung kann die Verlagsgruppe Clarín zerschlagen, die mit ihrer kritischen Berichterstattung den Zorn der Präsidentin auf sich geladen hat. Und jetzt, wo das große Vermögen der Familie Kirchner wieder einmal zum politischen Thema wird, ist eine gefügige Justiz auch nicht ohne. Ein Strohmann des inzwischen verstorbenen Ehegatten Christina Kirchners ist dabei ertappt worden, wie er umgerechnet 70 Millionen Franken ins Ausland geschafft hatte. Höchstwahrscheinlich Geld aus dem Topf der Präsidentenfamilie.
Basel tickt, aber vielleicht anders. Zurzeit sicher aber mehr als irgendeine andere Stadt in der Schweiz. Seit heute ist dort nämlich wieder Basel World Uhren- und Schmuckmesse. Rolex, Blancpain, Patek Philippe, Breguet und viele andere zeigen ihre neuesten Kreationen. Auch Philippe Dufour macht teure, ja sehr teure Uhren. Doch nach Basel geht der unabhängige Uhrmacher nicht. Hat er nicht nötig. Die 15 Uhren, die er dieses Jahr herstellt, sind längst verkauft. Thomas Guterson hat Philippe Dufour im abgelegenen Valais du Joux besucht.
Philippe Dufour legt die Atelierschlüssel in eine Schale, dort, wo er sie immer hinlegt.
Das ist die Klasse d'école. Voilà, depuis, je suis là depuis 1995. Et chose curieuse, mes trois filles sont à l'école ici.
Sein Arbeitsplatz, die ehemalige Schule von Le Soulier, ein kleines Bauerndorf am Eingang des Valais du Joux. Auch seine Töchter drückten hier die Schulbank. Vor 20 Jahren wurde die Schule geschlossen, zu wenig Kinder. Heute steht die Werkbank von Philippe Dufour darin.
L'odeur, ja l'odeur. La pipe, le, la vieille huile, ça sent beaucoup de trucs.
Es riecht nach dem Öl der Uhrwerke und nach der Pfeife, die Philippe Dufour immer im Mund hält. Sohn einer Arbeiterfamilie, im Valle de Joux aufgewachsen, war schon früh klar, er würde das Metier der Uhrmacherei erlernen. Damals die einzige Industrie im Tal.
Chaque matin, quand j'ouvre la porte, là, je suis content, je suis heureux. Le jour où j'ai plus envie de travailler, ça sera grave.
Der Tag, an dem er nicht mehr gerne in sein Atelier komme, sei sein letzter, lacht der 65-Jährige durch seinen Henri IV-Bart. 4 Mitarbeiter hatte Philippe Dufour einst, heute arbeitet er alleine.
On est jusqu'à 5 ici. Et puis aujourd'hui, je suis tout seul. Voilà.
Die Ausbildung, seine große Enttäuschung. Keiner der Lehrlinge konnte seinen hohen Anforderungen gerecht werden. Der Uhrmacher legt seinen weißen Kittel an und macht sich an die Arbeit. Er klemmt die Lupe mit einem Draht um seine hohe Stirn. Sie passt wie angegossen. Jedes einzelne Teilchen seiner Uhren schleift Philippe Dufour von Hand. Auch jene, die nie jemand zu Gesicht bekommt. La finition, das sei das Spezielle an einer Philippe Dufour.
Ben, elle vit. Elle vit, parce qu'on a des ongles qui sont polis, tout ça. Vous la faites miroiter sous la lumière, vous avez quelque chose qui se passe. C'est ça la différence.
Exakter werden die Uhren dadurch nicht. Es geht um die Ästhetik. An der Basel World ausstellen muss er nicht mehr. Auch ohne Werbung sind seine Kunden bereit, 6 Jahre lang auf eine echte Philippe Dufour zu warten. Je nach Aufwand arbeitet der Uhrmacher 1 Jahr an einer einzigen Uhr.
Je m'étonne moi-même.
Da staune er selber.
C'est-à-dire que quand j'ai une montre, par exemple, une grande sonnerie, bracelet qui revient pour une révision après 8-10 ans ou plus.
Wenn er eine seiner Grand Sonnerie Armbanduhren zur Revision erhalte, habe er manchmal Mühe zu glauben, dass er sie gemacht habe, sagt Dufour. Grand Sonnerie heißt die Uhr, weil sie auf Knopfdruck die Uhrzeit zum Erklingen bringt.
Alors, donc, c'est les heures. Ding dong, c'est le quart d'heure, ding ding, c'est les minutes.
7:22 Uhr schlägt die Uhr. Solche Spielereien treiben die Preise seiner Uhren in schwindelerregende Höhen, von 50.000 Franken bis 6.000 oder 700.000 Franken. Er selbst könne sich nie eine solche Uhr leisten, sagt der Tüftler. Doch das stört ihn nicht. Er liebt sein Metier.
Parce que c'est un beau métier, quoi. Et puis quand vous avez les deux premiers rouages, vous mettez en place, puis qu'on commence à travailler ensemble. C'est magique.
Wenn die Zahnräder einer Uhr erstmals ineinander greifen, die Uhr zu laufen beginnt, das sei ein magischer Moment, ähnlich einer Geburt. Doch Dufour macht sich Sorgen um die Zukunft seines Geschäfts.
Ça, c'est une de mes grandes questions, c'est une des choses que je dois arriver à résoudre.
Übergeben kann er seine Manufaktur nicht, seine Lehrlinge sind ihm alle davongelaufen. Verkaufen? An wen? An einen anderen unabhängigen Uhrenmacher oder eine andere große Uhrenmarke von der Basel World? Und was passiert dann mit dem Namen Philippe Dufour?
Je dis toujours, j'espère que comme les chats, j'ai 9 vies, puis que c'est ma première, et puis que la vie suivante, ben, je pourrais réaliser tout ce que je dois encore faire, quoi.
Dufour wünscht sich 9 Leben wie eine Katze, damit er weiter Uhren machen kann. Er, denn die Jungen hätten nicht mehr den Ehrgeiz dazu. Wer soll einmal die vielen hochkomplizierten Uhrwerke revidieren, fragt Dufour, wenn der Branche der qualifizierte Nachwuchs fehle.
Essayez d'imaginer le nombre de montres ultra compliquées qui ont été faites ces 10 dernières années, qui sont à travers le monde aujourd'hui. Elles vont toutes avoir besoin d'un entretien. Qui ou comment ça va être fait? Ça, je pose la question.
Beinahe, so scheint es, als liefe dem Meister plötzlich die Zeit davon.
Unser Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn war bei Philippe Dufour. Und Sie waren beim Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Fehlinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.